kleines Licht. Vielleicht einen Freund, der mit dir spricht. Brauchst du ein Wunder, das dich heilt? Oder brauchst du einfach Zeit? Wohin würdest du gern gehen? Und was würdest du erzählen? Vielleicht würde ich dich verstehen. Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt? Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, mehr dran glaubst. Wenn du nicht mehr suchst, bekommst du, was du brauchst. Und dann folgst du deiner Stimme. Dich lenken nur noch deine Sinne. Weil du nichts vermisst. Weil du nichts vermisst. Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind, kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind, kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind, kannst du dich finden, nicht sucht, sondern beginnt.
Guten Morgen. Lass uns Zeit nehmen zum Gebet. Guter himmlischer Vater, Schöpfer dieses Universums, wir danken dir, dass du uns in letzter Woche wieder 168 Stunden gegeben hast, 168 Stunden Leben. Wir nehmen das für so selbstverständlich, dass wir leben dürfen, dass wir in Sicherheit leben dürfen, dass wir hier sind, dich feiern dürfen. Gott, in der Stille wollen wir dir Danke sagen für das, wofür wir dankbar sind in den letzten 168 Stunden. Herr Jesus Christus, unser Bruder, noch vor ein paar Tagen haben wir deine Ankunft in dieser Welt gefeiert, dass du wirklich Mensch geworden bist. Und weil du Mensch warst, weißt du, wie es uns geht, kennst unsere Freuden, unsere Schmerzen. Du weißt, wie es ist, wenn man enttäuscht wird, wenn man schuldig wird. Und so wollen wir in der Stille dir all das geben, all das abladen, was schwer war in der letzten Woche. Und wollen es dir geben und dir anvertrauen. Wir danken dir, Jesus, dass du für das gestorben bist, wo wir zu kurz kommen, wo wir zu kurz treten und dass du es uns so vergibst. Gute heilige Ruach, Geist Gottes, du hast versprochen, hier in Niederhöchstadt, im langen Weg zwei zu sein heute. Wir wollen unser Herz öffnen und erwarten, dass du heute in diesem Gottesdienst zu uns sprichst und wollen dir unsere Erwartungen sagen in der Stille. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Pastor einer Freikirche, einer evangelischen Gemeinde und einer Pfingstgemeinde besuchen gemeinsam Israel. Auf der Tagestour auf dem See Genezareth merkte der freikirchliche Pastor, dass er seinen Fotoapparat vergessen hatte. Er erinnert sich an das Wunder von Jesus, dass er über das Wasser gelaufen ist, lief über das Wasser, holte sein Fotoapparat im Hotel und kommt zurück. Der evangelische Pastor hat gemerkt, dass er seinen Rucksack vergessen hatte. Nun wagte er sich nicht wirklich aufs Wasser, aber der hilfsbereite Pfingstpastor sprang raus aus dem Boot, lief übers Wasser und kam zurück und brachte trockenen Fußes den Rucksack. Nun wollte der evangelische Pastor sich doch keine Blöße geben, sprang aus dem Boot und ging unter. Da sagte der freikirchliche Pastor zum Pfingstpastor, wir hätten ihm zeigen sollen, wo die Steine sind. Und der Pfingstpastor sagte, welche Steine? Letztes Jahr in der Allianz Gebetswoche hatten wir einen Pfingstpastor hier, den Andi Balzer, der bei uns zu Gast war und uns gesagt hat, wie man übers Wasser läuft. Und heute haben wir den Pastor einer freikirchlichen Gemeinde unter uns, Thomas Ulich, der uns sagen wird, wie man ganz genau wissen kann, wo die Steine eigentlich sind im See Genezareth. Begrüßt bitte mit mir ganz, ganz fröhlich und mit einem freundlichen Andreas-Applaus Thomas Ulich. Ein ganz herzliches Willkommen an euch alle, besonders die, die vielleicht zum ersten Mal oder zum zweiten Mal hier in der Andreas-Gemeinde sind. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. In den Ferien feiern wir um 10.30 Uhr Gottesdienst und das Schöne an 10.30 Uhr Gottesdienst ist, dass dort die gesamte Gemeinde zusammenkommt, von den 915ern, den 11ern und den 18ern. Von daher wundert euch nicht, wenn einige Leute um euch herum ihr noch nicht so wirklich kennt, aber das kann sich ja ändern. Von daher lade ich euch ein, kurz aufzustehen, mal rumzugucken und begrüßt mal 5 Leute, die ihr noch nicht gesehen habt. Wünscht allen nochmal ein frohes neues Jahr, ein gesegnetes neues Jahr, die ihr noch nicht kennt, und sagt einfach, in welchem Gottesdienst seid ihr, im 11er, im 915er oder 18er, was ist euer Lieblingsgottesdienst? Steht auf dazu und sagt kurz Hallo. Okay, super, könnt gleich stehen bleiben, bleibt gleich stehen, könnt stehen bleiben, bleibt stehen. Ich hatte es eben im Gebet schon gesagt, 168 Tage hat Gott uns wieder geschenkt. Wir wollen ihm diese eine Stunde in dieser Woche widmen. Und das Einzige, was Gott sich nicht geben kann, ist Lob, Dank und Anbetung. Und das ist das, was wir am Anfang des Gottesdienstes immer machen. Dankeschön. Dass wir von uns wegschauen, dass wir auf Gott schauen und ihm Dank sagen wollen für das, was gewesen ist. Dass wir ihn preisen wollen für das, wer er ist. Und dass wir ihn anbeten wollen, weil er Gott ist. Von daher lade ich euch ein, die nächsten Lieder zur Zeit zu nehmen, sehr bewusst von euch wegzuschauen, auf Gott zu schauen und euch überraschen zu lassen von dem, wie er ist und wer er ist. Und drückt ihm mit diesen Liedern vielleicht eure Dank, euer Lob und eure Anbetung aus.
Sternen, öffnest Welt und Raum. Du bleibst nicht in der Ferne, pflanzt in mir Vertrauen. Doch ist der Himmel drüber, nur mein Zweifel ist noch da. Mein Glaube eine Lüge, auch dann bist du mir nah. Wenn mich das Leben an die Wand, so bin ich doch in deiner Hand. Ich laufe, ich falle, ich schweige, ich schwalle, triumphiere und verliere. Doch du bist bei mir. Ich liebe, ich hasse, ich komm und verlasse, ich bin. Aufs offene Meer. Ich spüre, dass ich schwebe. Du kommst mir immer näher. Doch bist du nicht zu fassen. Ich spüre nur deinen Blick. Und sehe ich dich verblassen, will ich zu dir zurück. Bin ich dir fern, bist du mir nah. Ich bin mir sicher, du bist da.
Ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine
Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tue. Am Ende des Weges stehst du, mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Lebensspender bist du, denn du an meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Du tust, bin an meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du, denn du tust mir an meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in mir
I have a child. Ich lese euch aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser, Kapitel 1, Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und aller Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er sich es vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch seinen Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Mit dem letzten Lied wollen wir noch einmal mit euch singen und diesem Gott noch mal ganz bewusst unsere Ehre und unseren Dank und unseren Preis geben. Und ich lade euch noch mal ein, dazu aufzustehen und mit uns das Lied zu singen. Here I am. So I'm free. Love of all.
Neben mir steht Thomas, der seit 2 Jahren Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hofheim ist. Erzähl mal etwas von dir, wo kommst du her, wo bist du konfirmiert worden und warum wissen Freikirchen immer ganz genau, wo die Steine im See Genezareth sind?
Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also meine Wurzeln liegen in Dresden, das hört man sofort, als Sachse, es wird halt ein bisschen sächsisch.
Da bist du auch konfirmiert worden.
Ja, wobei das ist
wieder
länger.
Bei der FEG ist ein bisschen anders.
Ja, nee, doch. Also ich habe mehrere Gesangbücher gehabt. Meine Wurzeln sind in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche. Dort bin ich auch konfirmiert worden. Allerdings hatte ich am Abendmahl teilgenommen, ohne konfirmiert zu sein. Und das war die größte Sünde. Okay. Da habe ich Privatunterricht beim Pfarrer gehabt, bin dann konfirmiert worden. Langer Weg, kurze Geschichte. Dann bin ich weiter zur Elim-Gemeinde gekommen. Das ist eine Pfingstgemeinde, zu DDR-Zeiten unter dem Dach der Baptisten gewesen. Dort wurde ich Praktikant, habe dann die Freien Evangelischen Gemeinden kennengelernt. Dort ist mein geistlicher Ziehvater und Seelsorger, also ein Allianzchrist, wenn man so will, steht hier vor euch. Und,
super.
Und das mit den Steinen, das gucken wir mal.
Das gucke ich. Die Freien Evangelischen Gemeinden gehören zu den Freikirchen in Deutschland, einer der größeren Freikirchen. Du hattest aus vielen Gesangbüchern gesungen. Warum singst du ganz besonders gerne jetzt in diesem Gesangbuch und warum bist du gerne Pastor in der FEG Hofheim?
Ja, das Verrückte ist, dass es ja gar keine Gesangbücher mehr gibt. Also man singt ja heute nur noch hier vom Beamer, obwohl ich das gar nicht verkehrt finde, aus dem Buch zu singen, weil die Leute haben dann immer was in der Hand und haben was zu tun. Und sie können nachblättern, können es mit nach Hause nehmen. Okay. Die Freien Evangelischen Gemeinden, habe ich früher immer gedacht, das ist so noch ein Stück heile Welt. Theologisch, menschlich, finanziell, konflikträchtig und sowas. Also da gibt es
heile Welt. Also wir können alle zu dir kommen jetzt.
Und dann als ich sie näher kennenlernte, ich habe dann studiert in Ebersbach an unserem theologischen Seminar und kam dann in Dienst vor 25 Jahren und habe dann mal die Realität kennengelernt, habe gedacht, es ist hier wie überall sonst auch. Was mich fasziniert ist, es ist immer so ein familiäres Miteinander. Es arbeiten unheimlich viele Leute mit, ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Wir haben eine relativ klare theologische Auffassung, die ist ja heute auch nicht mehr so ganz normal, dass man noch die Bibel, die Heilige Schrift als solche anerkennt. Und wir sind finanziell unabhängig. das, was geht, geht, was geht, nicht geht, geht nicht. Und das ist auch das Faszinierende an der Kleinen in Hofheim, 39 Mitglieder, was die alles auf die Beine stellen. Und jetzt fangen wir an, so ein bisschen den Dornröschenschlaf aufzuwecken und wir versuchen mal in der Stadt irgendwie was auf die Beine zu stellen und bekannter zu werden. Und dass die das mitmachen, finde ich toll.
Sehr cool. Wir starten diese Woche die Allianzgebetswoche. Kirchen auf der ganzen Welt beten zusammen eine Woche lang. Wir tun das jetzt auch als Gemeinde. Warum denkst du, ist diese Allianzgebetswoche so wichtig für die Kirchen in Deutschland?
Damit man sich A kennenlernt, damit man B lernt, sich miteinander auf eine Sache mal einzulassen und die gemeinsam zu tun. Was gibt es besser, als miteinander zu beten? Ich habe das in verschiedenen Orten, bin 24 Jahre auf Dorfgemeinden gewesen, erlebt, dass man sonst mit Kirche als FEG wenig zu tun hatte. Mhm. Wir durften das Vaterunser zum Beispiel selten beten, weil das macht die Kirche, haben die Leute gesagt. Ich gedacht, Moment, das steht in der Bibel. Und dieses Miteinander, und dann haben wir Kanzeltausch gehabt. Der Pfarrer war bei uns, ich war in der Kirche. Wir haben unheimlich viele Berührungspunkte gehabt und ich fand das normal. Mhm. Im Himmel sind wir sowieso alle an einer Stelle und wir reden alle Hebräisch. Und wir, okay, wissen, und wir wissen dann auch, wo die Steine sind.
Hessisch sprechen Sie nicht. Also Dresden, also Sächsisch sprechen wir nicht.
Nee, Hebräisch.
Hebräisch, okay.
Und dann ist auch die Frage nach den Steinen geklärt.
Okay, sehr gut. Das Schöne ist, dass jetzt in den nächsten 25 Minuten nicht nur du predigen wirst, sondern Gott durch dich zu uns sprechen möchtest. Und lass uns dafür beten. Gute Heilige Ruach, Geist Gottes, öffne unsere Herzen, dass wir das hören, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Dass du Thomas' Worte verwandelst und dass wir darin deine lebendigen Worte erkennen, die unser Leben satt machen, unsere Sehnsüchte stillen, uns heilen. Dafür danke mir dir. Amen.
Amen. Ja, Kai, was du kannst, kann ich auch, nämlich Witze erzählen. Mache ich bei mir zum Beispiel auch in der Gemeinde. Am Himmelstor erscheint eine äußerst gut aussehende Dame. Im besten Witwenalter ist sie gestorben. Ich suche meinen Mann. Wir wollen im Himmel zusammen sein, sagt sie Petrus am Eingang. Er heißt Schmidt. Darauf stellen Petrus, gute Frau, was glauben Sie, wie viele Leute hier oben Schmidt heißen? Haben Sie keine näheren Angaben? Doch, sein Vorname ist Willi. Oh, davon haben wir hier auch Tausende, meint Petrus. Aber ich will unbedingt zu ihm und ich will ihn beruhigen, dass er sich keine Sorgen machen soll. Er hat immer gesagt, wenn ich nach seinem Sterben fremd gehe, würde er sich im Grabe rumdrehen. Darauf Petrus, hätten Sie das doch gleich gesagt. Völlig klar, das ist der Kreisel-Willi. Es geht ums Thema unserer Sünden. Und im Vorbereitungsheft der Allianz Gebetswoche fand ich den Text aus Epheser 1, Vers 7 und dachte, das ist ein gutes Thema, auch für den Beginn dieser Allianz Gebetswoche. Ich glaube, die Vergebung der Sünden. Im Südwesten Deutschlands, in der Nähe von Freiburg im Breisgau, gibt es die Stadt Staufen, die eine wunderschöne Altstadt hat. Wir sehen hier das Rathaus. Um dieses Rathaus mit umweltfreundlicher Erdwärme zu heizen, wurden vor einigen Jahren Bohrungen vorgenommen. Das Ergebnis: im Herbst 2007 traten an den Gebäuden der Stadt dicke Risse auf. Mit starkem Druck war Grundwasser in die darüberliegende Gips-Keuper-Schicht gestoßen und durch eine chemische Reaktion entstand eine unterirdische Quellung. Der Erdboden hat sich sozusagen aufgequollen und dadurch hoben sich die Gebäude und entstanden die Risse. Das kann man auch auf der Homepage dieser Stadt nachlesen, eine schleichende Katastrophe, die Staufener Hebungsrisse. Da gibt es immer so ein Update, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Und wir sehen jetzt ein kurzes Video, wo das kurz zusammengefasst wird, was dort in dieser Stadt passiert ist.
Die Abrissarbeiten am hinteren Teil des Staufener Rathauses haben heute begonnen. Der Bau eines Abwehrbrunnens soll dort verhindern, dass sich der Boden weiter hebt. Seit einer missglückten Geothermiebohrung im Jahr 2007 hat sich die Bodenoberfläche um fast 50 cm gehoben.
Wir bekommen als Stadtverwaltung jeden Monat einen DIN A4-Ordner voll Rissverlaufsprotokolle. Und diese Protokolle dokumentieren genau den Zustand der Gebäude. und da muss permanent was gemacht werden. Also es gibt immer Gebäude, an denen was repariert werden muss. Also Gebäudereparaturen, das ist bei uns Alltag seit 7 Jahren.
Im März dieses Jahres wurde mit dem Land Baden-Württemberg eine Finanzierungsvereinbarung getroffen. Das Land und die Kommunen stellen 24 Millionen Euro bereit. Die Stadt Staufen beteiligt sich mit 6 Millionen Euro und hat bereits 2,5 Millionen investiert.
Als ich davon hörte und das so ein bisschen nachlas auf dieser Homepage, da wurde mir die Parallele zu unserem Thema bewusst. In noch viel größerem Ausmaß gibt es in unserer Welt ein Unglück, wo nicht nur ein paar Häuser beschädigt sind, sondern alle Lebenshäuser grundsätzlich beschädigt, kaputt gemacht sind. Dieses Unglück wird mit dem Begriff Sünde bezeichnet in der Bibel. Die Sünde hat eine ungeheuerliche Zerstörungskraft, ist eingedrungen in unsere Welt. Immer mehr Risse sind als Wirkung zu beobachten. Und auch für die neutestamentliche Gemeinde ist das Thema Sünde nicht bedeutungslos. Wir bekennen es ja im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube die Vergebung der Sünden. Das heißt, wir glauben, dass eine grundlegende Sanierung der Risse möglich geworden und die fortschreitende Zerstörung aufgehalten worden ist. Und die Bibel sagt dazu im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. 3 Punkte sind mir wichtig. Erstens, was ist Sünde? Zweitens, Sünde muss bestraft werden. Drittens, Sünde kann vergeben werden. Erstens, was ist Sünde? Dieses Wort weckt Abwehr. Die meisten Menschen, besonders aus Jüngere, lehnen es ab. Man will es nicht hören, man hält es für etwas Mittelalterliches. Einige fühlen sich dadurch in ihrer Freiheit eingeschränkt. Andere wittern Beunruhigung im Leben. Da sagt jemand, in den sehr persönlichen Bereich meines Lebens lasse ich mir von niemandem reinreden. Auch nicht von einem Gott, falls es ihn überhaupt gibt. Ein anderer beklagt, dass besonders in frommen Kreisen dieser Begriff oft missbraucht wird, um Menschen zu gängeln. Da wird von einem Gott gesprochen, der nichts Besseres zu tun hat, als wie so eine Art Polizist hinter uns herzugehen, so hinterher zu schnüffeln und wenn er dann was entdeckt hat, dann draufzuhauen, zu bestrafen. Und selbst von vielen Kanzeln werden viele wohlfeile Reden über einen allezeit liebenden, allezeit verzeihenden und alle annehmenden Gott und mehr über die vielen Lebensprobleme des modernen Menschen von heute gehalten. Aber Sünde wird selten noch Sünde genannt. Meist aus Angst, man könnte den Leuten ja zu nahe treten und das könnte irgendwie zu persönlich werden. Das ist auch deshalb so erstaunlich, weil es in der Bibel ja gerade um diesen Sachverhalt geht. Die gute Nachricht des Evangeliums wäre sinnlos und überflüssig, wenn es das Wort und das Schreckliche, das hinter der Sünde steht, nicht gäbe. Denn das Evangelium sagt ja gerade, es gibt Vergebung der Sünden. Das Neue Testament kennt das Wort Hamartia für den Begriff Sünde. Das heißt ein Ziel verfehlen. Also wenn man einen Pfeil und Bogen sich vorstelle und man spannt ihn und man drückt ab oder man lässt los und man trifft eben nicht in die 10 und auch nicht in die 6 und auch nicht in die 1, sondern daneben. Das meint dieser Begriff Sünde im Neuen Testament. So wie das Alte Testament den Sündenfall der ersten Menschen schildert als ein Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen an seine Stelle treten. Das Geschöpf an die Stelle des Schöpfers treten will, so sagt auch das Neue Testament, dass der Mensch sich gegen Gott auflehnt. Es herrscht Krieg und eben nicht Frieden zwischen Mensch und Gott. Die Beziehung ist kaputt. Sünde ist in erster Linie ein Beziehungsbegriff in der Bibel. In der Bibel geht es in erster Linie nicht um unsere Sünden als einzelne Taten, sondern um diese zerbrochene Beziehung mit unserem Schöpfergott. Die Bibel sagt, dass wir so sehr darin gefangen sind, dass wir uns selber nicht befreien können. Johannesbrief, Kapitel 8, 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, Sklave. Und selbst für Gott ist unsere Sünde ein Problem, Zu seinem aufmüpfigen Volk Israel sagte er in Jesaja 43, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Wörtlich aus dem Hebräischen, mich hast du geknechtet mit deinen Sünden. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Es steht wörtlich, mich hast du müde gemacht. Wir knechten Gott. Wir machen ihn müde. So sehr lastet unsere Sünde auf ihm. Er leidet wohl am meisten unter unserer Zielverfehlung und der kaputten Beziehung. Denn er sieht ja, dass wir uns aus diesem Zustand nicht selbst befreien können. Und eines ist auch klar, ein zweites, Sünde muss bestraft werden. Weil Gott absolut heilig ist, kann er sich mit Sünde nicht arrangieren. Weil Gott absolut gerecht ist, muss er dafür sorgen, dass sein Wille und seine Gebote sich durchsetzen. Deshalb reagiert Gott auch mit Strafe. Denken wir an David zum Beispiel, diese Ehebruchsgeschichte, die schöne Nachbarin und der Sex mit ihr und das Kind, das geboren wird und dann die Katastrophe, die passiert. Er bekommt psychosomatische Beschwerden, nachzulesen Psalm 32. Er kommt an die Grenzen seiner Existenz. Das Kind aus dieser Beziehung muss sterben. Es ist eine einzige Katastrophe. Familien werden zerstört und belasten das Leben der Beteiligten. Und so geht das immer. Wo wir meinen, selbstbestimmt leben zu können, müssen wir mit den Folgen unserer Entscheidungen und Taten leben. Die ganze Bibel und die Menschheitsgeschichte sind erfüllt von einer Anhäufung von Katastrophen als Folgen unseres Fehlverhaltens, unseres Ungehorsams gegenüber Gott. Und weil Sünde bestraft werden muss, weil, wie Römer 6,23 sagt, die Sünde als Lohn den Tod und die ewige Trennung von Gott bringt, und weil es eben aus diesem Dilemma keinen Ausweg gibt, den wir beschreiten könnten, deshalb ist Gott auf die geniale Idee gekommen, selbst für die Bezahlung der Strafe zu sorgen. Er wird in Jesus Christus Mensch. Ich bin zwar Theologe, begreifen mit meinem kleinen Spatzenhirn kann ich das aber bis heute nicht. Ich kann es glauben, ich kann sagen, okay, die Bibel bezeugt es. Begreifen kann ich es nicht, dass Jesus Christus der menschgewordene Gott ist. Und er deshalb Mensch wurde, weil es um die Bestrafung der Sünde ging. Vor den Toren der Stadt Stuttgart gibt es einen großen Hügel. Der ist heute mit Rasen in erster Linie bewachsen. Die Schwaben nennen ihn liebevoll den Monte Scherbellino.
Gibt es in Frankfurt auch.
Ja, weiß. Habe ich schon gehört. Aber der ist nicht so groß wie der hier. Scherbenberg. Auf diesen Hügel haben die Bewohner der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer und Scherben gebracht, um die Stadt wieder aufbauen zu können. Man fuhr mit Wagen und Karren damals den Schutt auf einen Hügel. Der ist richtig, richtig groß geworden. So einen Hügel brauchen auch wir für unser Leben, wohin wir mit den Trümmern und Scherben kommen können, gehen können, wo unser Ungehorsam, wo unsere Sünde abgeladen werden kann. Und Gott sei Dank gibt es diesen Monte Scherbellino. Es ist der Hügel Golgatha. Dort auf diesem Hügel stand vor 2000 Jahren das Kreuz, an dem der Sohn Gottes starb. Unsere Sünden haben ihn dorthin gebracht. Er nahm das auf sich, was wir verbrochen haben. Und er sorgte mit seinem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes dafür, dass die Strafe vollzogen wurde, und zwar ein für allemal. Die Strafe liegt auf ihm, steht in Jesaja 53. Das sind 5 so nüchterne Worte. Die Strafe liegt auf ihm. Das ist eine ungeheure Wucht in diesem Satz. Das ganze Ausmaß des Kreuzestodes Jesu ist in diesem Satz zusammengefasst. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott die Sünde gerichtet und besiegt hat, wo die Macht der Sünde zerbrochen ist. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott seiner eigenen Gerechtigkeit Genüge getan hat. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott uns vor Augen führt, wie verloren wir sind und wie er dennoch Gnade vor Recht ergehen lässt, einzig und allein durch Jesus Christus. Denn Sünde muss bestraft werden. Aber Sünde kann vergeben werden. Drittens, Sünde kann vergeben werden. Es geschah in Berlin vor einiger Zeit, bei einem Spaziergang sah ein Berliner Maler einen völlig verwahrlosten und schmutzigen obdachlosen Mann auf einer Bank sitzen. Sein Gesicht trug die Spuren des Alkohols und von Schlägereien. Diesen Mann kannst du gebrauchen für dein Bild vom verlorenen Sohn, dachte der Maler. Er geht hin zu ihm, spricht mit ihm, bestellt ihn für den nächsten Vormittag in sein Atelier und gibt ihm ein paar Euro, damit er auch wirklich kommt. Zur festgesetzten Zeit klopft es an der Tür des Malers und hereintritt ein ganz anderer Mann. Gewaschen, frisches Hemd, gekämmt. Er hatte die Anzahlung dazu genutzt, sich ein einigermaßen menschenwürdiges Aussehen zu geben. Mensch, was hast du denn mit dir gemacht? Sagt der Maler. So kann ich mit dir nichts anfangen. Geh mit deiner ganzen Schönheit, wohin du willst. Jetzt bist du kein verlorener Mensch mehr, kein verlorener Sohn mehr. Und er schiebt den Mann aus dem Atelier heraus. Dieser Obdachlose meinte es natürlich nur gut. Kann man ja verstehen. Er wollte ordentlich und sauber auf dem Gemälde verewigt werden. Logisch. Aber das war nicht das Anliegen des Malers. Er wollte genau diesen kaputten, zerlumpten Typen und nicht den Feinen. Er wollte eben den Verlorenen haben und nicht den, der meinte, er sei ein Besserer. Und genauso ist das auch bei Gott. Er hält Ausschau nach Menschen, die kaputt und zerlumpt sind, gezeichnet vom Versagen, die echt sind und bleiben und die sagen, ja, gegenüber Gott bin ich schuldig. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich brauche einen Gott, der mir gnädig ist. Denn wer sich nicht schuldig vor Gott erkennt, wird sich auch nicht nach der Gnade Gottes sehnen. Aber wer gelitten hat, dass er abgeschnitten ist von Gott, wer in sich die unbeantwortete Frage nach dem Sinn seines Lebens herumträgt, wer nicht weiß, wohin er mit den Trümmern seines Lebens hin soll, der darf entdecken, Sünde kann vergeben werden. Gott will und Gott kann uns vergeben, weil sein Sohn die Brücke über dem Abgrund der Sünde geworden ist. Aber das ist kein Automatismus. Gott geht nicht wie der Lehrer mit dem feuchten Schwamm über die Schultafel und wischt über all unsere Sünden, einfach so wie man die Kreide eben wegwischt, das einfach weg, so nach dem Motto, ach, alles halb so schlimm, wir machen mal einfach das weg. Gott muss nicht vergeben. So wie einst der berühmte Spötter und Philosoph Voltaire es behauptet hat. Vergeben, hat er gesagt. Das ist Gottes Beruf. Und er spottete über Gott. Nein, Gott muss nicht vergeben. Aber er kann. Und er will es. Er setzt sogar alle Hebel in Bewegung, um Menschen mit sich zu versöhnen und zu sich zu ziehen. So erzählt ein junger Mann, er sei an einem Sonntag seinen Eltern zuliebe einmal in einen Gottesdienst mitgegangen. Seine beiden Schwestern waren schon Christinnen, aber er war diesem ganzen Quatsch gegenüber gleichgültig bis ablehnend. So sitzt er also hinten im Saal unter vielen Zuhörern fest entschlossen, nicht zuzuhören. Aus Langeweile beobachtet er die Leute, na irgendwas muss man ja machen, er zählt die Kästchen an den Decken, guckt so ein bisschen zum Fenster raus und dann sieht er den großen Leuchter in der Mitte des Saales. Bei einer Gruppe von 5 Glühlampen brennen, so sieht er, nur 4. Und er denkt, na, die eine hätte ja wohl mal jemand auswechseln können, oder? Haben die keinen Hausmeister? Plötzlich singen alle Anwesenden. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass der Prediger sich gesetzt hatte und die Stunde schon früher war. Er geht an den Ausgang, wechselt einige Worte mit anderen jungen Leuten und geht nach Hause. Ich hatte nicht ein einziges Wort der ganzen Predigt mitbekommen. Ich wollte ja nicht zuhören. Und doch hatte Gott mein Gewissen berührt. In der Nacht konnte ich nicht einschlafen, ständig dachte ich an den großen Leuchter in der Mitte des Saales. Von den 5 Glühlampen hatten nur 4 geleuchtet. Die 5. war dunkel, ohne Glanz, ohne Wärme. War das nicht das Abbild unserer Familie? 4 Lampen brannten, mein Vater, meine Mutter und meine 2 Schwestern. Und ich? War ich das 5. Licht, das nicht leuchtete? Ich warf mich auf die Knie und bat um Vergebung meiner Sünden. Und Gott richtete meine Blicke auf das Kreuz. Im Glauben ergriff ich das Heil und war errettet. Und diesen Bericht schließt er mit dem Satz: Jetzt leuchten 5 Lichter in unserer Familie. Dieser junge Mann aus frommem Hause hat erlebt, was Paulus in Epheser 1, Vers 7 sagt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Dieser junge Mann wurde erlöst von seinen Sünden. Er wurde gelöst, er wurde losgelöst, er wurde befreit, er wurde getrennt von der Trennung von Gott. Das wahre Wesen der Erlösung durch Jesus Christus ist eine Lösung, eine Erlösung. Wenn du nicht erkannt hast, dass du von der Sünde gelöst wirst, dann hat die Erlösung für dich keinen Zweck. Doch Gottes Gnade bewirkt diese Befreiung, diese Loslösung, diese Erlösung, und zwar durch sein Blut, wie Paulus hier sagt. Und das ist nun wieder etwas, was für viele Menschen von heute absolut unverständlich ist. Diese Blut- und Wundentheologie ist oft genug bis in hohe theologische Kreise ein Stein des Anstoßes. An einen solchen blutrünstigen, grausamen Gott will man nicht glauben. Und dann behauptet man, von diesem sei in der Bibel auch nicht die Rede. Jesus als Weisheitslehrer, Jesus als religiöses Vorbild, als idealer Mensch voller Liebe und Güte, als Held, der sich für eine gerechtere Welt eingesetzt hat, und wenn er heute leben würde, würde er sich für Klimaschutz einsetzen, das findet Zustimmung. Aber von seinem Blut will man meistens nichts wissen. Aber genau dieses Blut ist es gewesen, das uns die Erlösung bringt. Es waren nicht seine Predigten. Es waren nicht seine Lehren, es waren nicht seine Heilungen, es waren nicht seine Wunder, auch nicht die mit den Steinen im Meer, die es nicht gab. Sondern erlöst hat uns einzig und allein sein Blut. Es gibt ein altes Lied, das heute überhaupt nicht mehr gesungen wird, weil es keiner mehr will, alte Melodie, alter Text. Und trotzdem, ich bin immer noch für diese alten Lieder, diese alten Choräle, die oft genug sehr zentral biblische Botschaft vermitteln. Dieser Liederdichter hat gedichtet: Rühmt alle Wunder, die er tut, doch über alles rühmt sein Blut. Das Blut Christi ist das Lösegeld, ist die Bezahlung für unsere Sünde. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde. Und in Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von allen Ungerechtigkeiten. Der Glaube an Jesus Christus ist der Schlüssel, um die Gnade Gottes zu empfangen. Der Glaube an das vollkommene Opfer Jesu am Kreuz bringt uns den Frieden mit Gott. Und das gilt grundsätzlich und erstmalig, wie bei diesem jungen Mann mit diesen 5 Lampen, der ein Gotteskind wurde, weil er das erkannte, diesen Jesus Christus Und dieses Blut, das er für mich vergossen hat, das brauche ich zur Vergebung meiner Sünden. Und das brauchen wir jeden Tag neu, an dem wir leben, an dem wir als Christen unterwegs sind, egal welcher Kirche wir angehören. Wir brauchen die Gewissheit unserer Vergebung, unserer Sünden. Und die geschieht einzig und allein durch das Blut Christi, der uns frei macht und der uns dann auf den Weg schickt. Und der uns sagt, erzählt es überall rum. Es sollen alle Menschen erfahren. Und dann betet dafür, dass dieses Evangelium sich Bahn bricht. Dazu ist übrigens auch die Allianz Gebetswoche da. Christen aus unterschiedlichen Kirchen beten zusammen, nicht nur für irgendwelche Anliegen und für politische oder sonstige Zusammenhänge, auch dafür, dass sich dieses Evangelium Bahn bricht in unserer Gesellschaft, in dieser Welt und dass noch mehr Menschen erleben. Dieser Jesus ist auch mein Herr und mein Retter und mein Gott. Amen. Amen? Hat Gott nicht ganz verstanden? Amen heißt ja nichts anderes wie, so soll es sein. Wir hören jetzt auf ein Lied oder singen wir zusammen?
Wir singen es zusammen.
Zusammen,
ich
okay.
Ich lade euch ein, aufzustehen und dieses Lied zusammen mit uns zu singen. Mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. In my heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out.
Your glory goes beyond all fame, and the cry.
Gott, wir haben darum gebetet, dass du zu uns redest durch die Worte von Thomas. Und wir glauben, dass du es getan hast. Und dass du für jeden von uns ein Wort hattest, etwas, wo wir berührt worden sind, etwas, worüber wir uns aufgeregt haben, etwas, was uns beschäftigt. Und wir bitten dich, dass du dieses Wunder der Vergebung, dass wir tatsächlich alles bei dir abladen können, dass du das alles auf dich nimmst, dass unsere Vergangenheit bei dir gereinigt ist und dass wir frei von den Lasten unserer Vergangenheit unser Leben leben dürfen. Gott, dass dieses Bewusstsein immer stärker uns unseren Alltag bestimmt. Jesus Christus, in unseren Beziehungen sind Risse entstanden, wie in dieser Stadt in der Nähe von Freiburg. Risse zwischen in der Familie, zwischen Partnern, zwischen Nachbarn, Arbeitskollegen. Gott, auch dafür bist du gestorben, dass du diese Risse heilen möchtest. Und darum bitten wir dich, dass du die Risse in unserem Leben, die Risse im Leben, wo wir Risse haben zwischen uns und anderen, dass du sie heilst. Gott, unsere Kirche ist durch solche Risse gekennzeichnet. Dass wir so viele unterschiedliche Kirchen haben, die so vieles von dem einfach ganz wichtig finden, was die anderen nicht ganz so wichtig finden, und dass wir uns darüber zerstreiten. Wir bitten dich da um Einheit und wir bitten, dass diese Woche, die Allianzgebetswoche, auch dort zur Heilung beiträgt und dass du diese Risse zwischen deinen Kirchen heilst. Ja, und nach dem schizophrenen Jahrzehnt, wie der Stern das genannt hat, letzten 10 Jahre ist auch unsere Gesellschaft zerrissen, politisch, in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zwischen Reich und Arm. Wir glauben, dass auch du diese Risse heilen kannst und möchtest und bitten dich darum, dass du unsere Gesellschaft heilst, unsere Welt heilst. Ja, diese Ihre Kraft liegt in deinem Tod und in deiner Vergebung. Und wir wollen frei von der Last des letzten Jahres, der letzten Jahre in dieses Jahr hineingehen und frei sein in unserem Umgang mit anderen Menschen, mit den Menschen, mit denen wir vielleicht bislang immer Streit hatten. Frei im Umgang mit anderen Kirchen und Gemeinden, die vielleicht alles ein bisschen anders glauben als wir. Frei im Umgang in dieser Gesellschaft mit Menschen, mit denen wir uns nicht so gut verstehen. Menschen von anderen Parteien, die wir nicht so verstehen. Gott, deine Kraft möchte das heilen und darum bitten wir dich in diesem Jahr. Und alles das, was sonst noch auf unserem Herzen liegt, auch von der Predigt, wollen wir in das Gebet legen, Jesus, was du uns gelehrt hast, und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen für den Segen.
Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch tüchtig in allem Guten. zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas, dass du hierher gekommen bist aus Hofheim. Vielen Dank für dein Wort. Ganz herzlichen Dank. Danke. Ich kann noch mal kurz Platz nehmen, ein paar Informationen. Zum einen vielen Dank für die Kollekte vom letzten Jahr. Die betrug 281,90 € und war für die Initiative Polen, Deutschland, Zeichen der Hoffnung. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch heute sammeln wir wieder für eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland, und zwar das Projekt Friedensstiftung und Versöhnung leben. Etwas, was gerade heute in diesen Zeiten so wichtig ist, dass wir als Kirche Versöhnung stiften und Versöhnung lernen und Frieden stiften. Das passiert dadurch, dass die Kirche in den Schulen Schülerinnen und Studierenden helfen, dabei Streit zu schlichten, Konflikte zu erkennen und Versöhnung zu gestalten. Von daher ganz herzlichen Dank, wenn ihr auch diesen Zweck einfach mit eurer Kollekte unterstützt. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein zur Gebetswoche. Wir haben öfters mal jetzt heute schon gehört, in vielen Gemeinden in Deutschland wird heute gebetet, in der ganzen Welt beginnt die Allianz Gebetswoche. Diesen Raum werdet ihr nicht wiedererkennen, ein Team wird ihn umgestalten. Der Raum ist jeden Tag von 8 bis 10 Uhr offen, 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und ich lade euch ein, möglichst Montag oder Dienstag schon mal herzukommen, um einfach mal eine Stunde in diesem Raum zu beten. Da gibt es verschiedene Stationen, wie ihr beten könnt. Der Raum ist einfach offen für euch, wie ihr ihn nutzen könnt. Und macht es am Anfang, weil ihr werdet euch ärgern, wenn ihr es am Samstag erst macht und dann ist schon wieder vorbei. Dann ist es etwas ganz, ganz Besonderes, diese Zeit sich zu nehmen. Einige kenne ich, die habe ich beim letzten Mal getroffen, die sind morgens schon hier und beginnen. Stimmt das eigentlich 8 Uhr oder ist es früher? Das kommt gleich, ja, das kommt gleich. Aber wann beginnt es morgens? Aber ich glaube, das steht bei euch auf den Zetteln drauf, wann die Kirche offen ist. Und das, was Astrid eben schon gesagt hat, heute um 18 Uhr beginnen wir gemeinsam diese Woche. Ich lade euch ein, dazu zu kommen, mit einer Anbetungszeit, mit einer gemeinsamen Gebetszeit diese Woche zu starten. Ganz herzliche Einladung heute um 18 Uhr zum Start der Gebetswoche. Eine Sache, die erst in 2 Wochen stattfindet, aber jetzt schon ganz, ganz wichtig ist, am 16. Januar um 11 Uhr werden wir unseren Andreastag, am 26. Januar um 11 Uhr, das ist in 2 Wochen der Sonntag, werden wir den Andreastag wieder gemeinsam feiern. Wir werden ins Bürgerzentrum gehen, weil das der Start unseres Jubiläumsjahres ist. Die Andreasgemeinde wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Wir haben einiges geplant. Wir werden in diesem Tag gemeinsam mit Marco Frenschkowski ein bisschen zurückschauen auf die Geschichte der Andreasgemeinde. Woher kommen wir eigentlich als Andreasgemeinde und wo wollen wir hin? Das wird an diesem Tag das Thema sein. Wir haben für die Kinder was Geniales. Wir haben Schmittini, einen Zauberkünstler, eingeladen, der in dieser Zeit auch für die Kinder was macht, auch bei uns im Gottesdienst sein wird. Es wird eine Pizzaparty geben. Also merkt euch das einfach schon in 2 Wochen. Das ist der Sonntag, den ihr nicht verpassen sollt in der Andreasgemeinde, weil ihr dort alles mitbekommt von der Vergangenheit, aber auch wohin wir im nächsten Jahr steuern werden, wohin wir gehen werden als Gemeinde. Dieses Jahr beginnt dann auch mit einer Predigtserie über unseren Traum von Kirche, ein Traum von Kirche. Und zwar ist das unser Untertitel Träum weiter. Das hat 3 Konnotationen und die sind uns alle 3 wichtig. Das eine ist, träum weiter. Ja, Andreasgemeinde träumt mal weiter. Das ist das Thema von nächsten Sonntag und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Anke Wiedekind, die lange Zeit Pastorin in dieser Gemeinde war, wird nächsten Sonntag predigen hier um 9.15 Uhr und um 11 Uhr genau zu diesem Thema. Was ist, wenn Träume zerbrechen? Wenn wir unsere Träume nicht erreichen, die wir haben? Wie geht man damit um? Ganz herzliche Einladung. Um 9.15 Uhr und um 11 Uhr, um 18 Uhr wird es noch keinen Gottesdienst geben, sondern der 18er beginnt dann erst ab Februar wieder am dritten Sonntag im Februar. Von der herzlichen Einladung dazu nächsten Sonntag mit der Anke Wiedekind. Die Ansprechbar steht heute auch wieder zur Verfügung. Wenn ihr noch nicht so lange in der Andreasgemeinde seid, ein bisschen mehr wissen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Thomas hat sich auch angeboten, nochmal hier Rede und Antwort zu stehen zu seiner Predigt. Wenn ihr Fragen zu Thomas habt, Thomas wird sich auch zu Ansprechbar dazu stellen. Sprecht ihn einfach an. Und Caroline, du bist da. Und wer ist noch da? Also Carolyn ist da, wird an der Ansprechbar stehen. Ganz herzliche Einladung, einfach mal dort einen Kaffee zu trinken. Ansonsten nehmt euch einfach auch nochmal Zeit für Kaffee und spricht mit, vor allen Dingen mit den Leuten, denen ihr heute Hallo gesagt habt und die ihr normalerweise nicht trifft in dieser Gemeinde. Und wir schließen mit einem Lied von der Band.
In our own terrain, and it's funny how you don't even disagree. We're playing blind man's bluff, but we're nowhere near you see. We're looking for the right thing at the wrong end. It's time to make some sense. In the back of my head, I have a vague memento of where I need to go. Lay my burden down, 'cause I have reason to believe if I turn this ship around, I'm gonna find some sweet relief from the cold and the dark. You will wait for me on days like these. I look at you and I'm searching for a sign. Am I here with you or did I fall behind? We go from place to have a fill, but we're hungry still. Turn this ship around, I'm gonna find some sweet relief from the cold and the dark and the lonely days at sea, to that merciful shore where you will wait for me on days like these. In the back of my head I have a vague memento where I need to go. I lay my burden down, 'cause I have reason to believe if I turn this ship around, I'm gonna find some sweet relief from the cold and the dark and the lonely days at sea, to that merciful shore where you will wait for. Take me back, lead me home. I am a wayward son, I am yours, you are mine. At least that's what I believe on days like these. I lay my burden down, 'cause I have reason to believe if I turn this ship around, I'm gonna find some sweet relief from the cold, the dark and the lonely days at sea, to that merciful shore where you will wait for me on days like these.
Endlich wieder beten. Wir sind das Team, das heute diesen Raum umgestalten wird. Es würde uns mega helfen, wenn ihr...